SRF 2 Kultur.
Die Herzen fliegen ihm zu. Franziskus ist ein Papst, der die Nähe zu den Menschen sucht, der den Fokus der Welt auf Bedürftige lenkt und der selbst in einer Weise auftritt, die seine Botschaft glaubwürdig wirken lässt. Doch welche Haltung hat er in den heiklen Fragen, die die Zukunft der katholischen Kirche mitbestimmen werden? Bisher hat Franziskus solche Themen umschifft. Jetzt hat er sich erstmals öffentlich zu einigen Kernpunkten geäußert, als er auf der Rückreise von Brasilien mit Journalisten sprach. Zum Beispiel über die Stellung der Frau in der katholischen Kirche. Was der Papst dazu sagte, habe ich Religionsredaktorin Judith Wipfler gefragt.
Das war jetzt wieder etwas, was mich etwas enttäuscht hat. Hat eigentlich den Status quo bestätigt. Gerade Frauenpriesterweihe ist ja immer wieder eine geforderte Sache. Und da sagte er wörtlich, diese Türe ist geschlossen. Also damit kann man unter ihm wohl nicht rechnen. Dann so ein kleines bisschen drunter unter der Frauenpriesterweihe wäre ja die Diakonatsweihe für die Frau. Das wird auch immer wieder gehofft, gefordert und dazu wollte er dann gar nicht mehr äußern. Also diese Frage hat er dann gar nicht mehr beantworten wollen. Es sieht aber sehr wohl Handlungsbedarf. Er sagte auch, dass die Frau nicht auf die Mutterrolle reduziert werden solle, immerhin. Und dass man über eine profunde Theologie für die Frau nachdenken sollte. Aber so dieser Knackpunkt, dass also Frauenpriesterweihe immer noch nicht mal diskutiert werden darf, das wird also die nächste Zeit noch so bleiben.
Da gibt es also keinen Anlass zur Hoffnung. Ein weiterer umstrittener Punkt in der katholischen Kirche ist die Stellung zur Homosexualität. Zeichnet sich da ein Wandel ab?
Eigentlich nicht. Homosexualität, Schwulsein ist nach katholischer Lehre keine Sünde, nur die gelebte Homosexualität gilt als Sünde und, das hat er nochmal betont jetzt in diesen Interviews, man darf Menschen, die schwul oder lesbisch sind, auch nicht diskriminieren deswegen. Dieser Kurs, der galt schon und den hat er nochmal unterstrichen. Aber mehr hat er eben da auch nicht gesagt. Er hat einen, wie ich finde, sympathischen Satz gesagt, den ich zitieren möchte. Wenn jemand homosexuell ist und den Herrn sucht, wer bin ich, über ihn zu urteilen? Also da ist so eine kleine Zurücknahme, eine sehr verständnisvolle, einfühlsame Note drin, die mir gefallen hat. Aber viel mehr wird da auch nicht zu erwarten sein.
Nun hatte der Vatikan ja selbst mit dem Vorwurf schwuler Seilschaften zu kämpfen. Äußerte sich Franziskus dazu?
Ja, da wurde er drauf angesprochen, weil er habe, so wird kolportiert, mal gesagt, ja, es gibt diese schwulen Seilschaften im Vatikan. Das hat er jetzt verneint. Er wüsste nichts von einer schwulen Lobby in der Kurie und hat sich dann ganz allgemein rausgeredet, indem er gesagt hat, er findet grundsätzlich Lobbys und Seilschaften nicht gut. Mehr hat er dazu auch nicht gesagt.
Und so aussagekräftig ist das wiederum nicht.
Genau.
Ein weiteres heikles Thema ist die Vatikanbank. Da steht nach undurchsichtigen Geschäften und Geldwäscherei eine komplette Neuorganisation an. Wie stellt sich Franziskus dazu?
Also wie diese Neuorganisation konkret aussehen wird, dazu konnte er noch nichts sagen. Aber dass er das anpacken wird, das steht schon fest. Er hat ja bereits eine Expertenkommission berufen, die da den Laden aufräumen soll und neu organisieren soll. Wie es am Schluss rauskommen wird, ob die Bank vielleicht sogar ganz abgeschafft wird, auch das könnte passieren. Oder dass man daraus soziale Hilfsfonds macht oder was auch immer, das stehe noch nicht fest. Aber dass er dahinter her ist, hat er nochmal deutlich unterstrichen unter dem Schlagwort, das muss jetzt transparent werden, nachvollziehbar werden. Man will ja auch mit der IUR, der Vatikanbank, die EU-Transparenzrichtlinien erfüllen können, um wieder moralisch besser dazustehen. Also da ist er offensichtlich sehr dahinter, dass da bald Ordnung herrscht.
In Sachen Vatikanbank ist seine Haltung also noch am klarsten. Insgesamt klingt das für mich jetzt aber doch so, als ob es nicht so weit her sei mit dem neuen Wind, von dem seit seinem Amtsantritt die Rede war.
Was jetzt dieses letzte, jüngste Interview anbelangt, nicht. Ich war da auch etwas enttäuscht, weil der Stil, den wir gesehen haben in Brasilien, der stand schon für eine neue Kirche, ein Papst, der sich den Menschen so auf Augenhöhe denen begegnet, eine arme Kirche für Arme fordert und auch vorlebt. Eine kleine Tür, um jetzt ein eigenes Wort aufzugreifen, eine kleine Tür hat er dann doch geöffnet in diesen Journalistengesprächen gestern. Und zwar hat er in Aussicht gestellt, dass doch die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene vielleicht doch bald wieder erteilt werden könnte. Das ist ja ein großes Leiden, auch in den Gemeinden hier bei uns in der Schweiz, dass diese Menschen von der Eucharistie ausgeschlossen sind. Und hier hat er eine 8-köpfige Expertenkommission berufen, die nun das theologisch ausarbeiten soll, wie das vielleicht doch wieder künftig möglich wird. werde. Und das dürfte doch einige Menschen freuen, dass da vielleicht bald eine Änderung eintreten wird.
Der Papst und die heiklen Fragen, das war ein Zwischenbericht von Judith Wipfler. Lesen und schreiben mit Blick auf den Genfersee im kleinen Westschweizer Dorf Montrichet in der Nähe von Morges ist eine kleine Welt für Autoren entstanden. Im Maison de l'Écriture, im Haus der Schreibkunst, gibt es ein Schriftstellerhaus, eine eigene Bibliothek, einen Ausstellungsraum und so eine kleine Lese- und Theaterbühne. Das Zentrum soll ein Begegnungsort für Schreibende werden. Neu geschaffen hat es die Verlegerin Vera Michalski-Hoffmann. Mit ihr hat Jennifer Kakschuri gesprochen.
Mitten in der grünen Landschaft steht stolz und imposant die Maison de l'Écriture. Ein soeben fertiggestellter Bau, der aus mehreren Gebäuden besteht, allesamt überdacht. Rund 100 haushohe, schmale Säulen tragen die Dachkonstruktion, die kunstvoll durchlöchert ist und organisch wirkende Schatten wirft.
Ein gewaltiger Bau, aber auch sehr warm, dadurch, dass wir viel Holz haben. Beton in der Hülle und dann drinnen viel Holz.
Vera Michalski-Hoffmann, eine Urenkelin des Roche-Gründers Fritz Hoffmann, 58 Jahre alt, hat dieses Literatur- und Schreibhaus bauen lassen. Es ist der Sitz der Stiftung Jan Michalski, eine Stiftung benannt nach ihrem verstorbenen Mann, mit dem sie bereits in den 80er Jahren einen Verlag gründete.
Wir haben also 25 Jahre lang schon diesen Verlag. Und deswegen habe ich sehr viele Autoren kennengelernt und da habe ich eben gemerkt, was oft fehlt, wie viele Leute eigentlich gerne mehr Zeit hätten, um schreiben zu können und die eben aus materiellen Gründen sich das nicht leisten können.
In dieser riesigen Herberge für Bibliophile sollen sich auch 5 Autorinnen und Autoren als Writers in Residence voraussichtlich ab 2015 für mehrere Monate in kleinen Wohnateliers einquartieren können. Herzstück des ganzen Baus ist die Bibliothek, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt.
Die Bibliothek sollte an die 80.000 Bücher, sowas in der Art haben, obwohl das eine sehr abstrakte Zahl ist für mich. Und es geht vor allem um Literatur, die großen Literaturen 20. und 21. Jahrhundert und also in Originalsprache und Übersetzung.
Bis jetzt stehen rund 30.000 Werke in den Eichenregalen auf 4 oberirdischen und 2 unterirdischen Stockwerken. Arabische und deutschsprachige Literatur, wie etwa die Werke von Niklas Meinberg oder das Gesamtwerk Heiner Müllers, sowie Lexika und Romane aus Paraguay, Japan und der Türkei. Die zumeist noch leeren Regale füllen 2 Bibliothekare in Zusammenarbeit mit Universitäten und Spezialisten. Die beiden sitzen bei meinem Besuch im obersten Stockwerk der Bibliothek an einem Tisch und bekleben neu angekommene Bücher mit Buchstaben. Die Bibliothek sei ein Work in Progress. Geht man den langen Gängen auf den Galerien an den Regalen vorbei, tauchen immer wieder kleine Nischen nach außen auf. Erker mit jeweils kleinem Schreibtisch und großem Fenster.
Hier haben wir jetzt die sogenannten Oriel, auf Englisch Bow Window, auf Deutsch frage ich mich, wie man das nennen würde, die also so gestaltet wurden, dass hier ein Schriftsteller sitzen kann. Er ist in der Bibliothek, aber doch ist er außerhalb. Er hat so sein privaten Ort, wo er eben die Aussicht genießen kann und doch ein wenig privat.
Mit Aussicht auf Wald, Wiese und Wasser des Genfersees und der literarischen Welt im Rücken können Autorinnen und Autoren sowie Besucher der Bibliothek schreiben und denken, träumen, neue Welten schaffen und diese zu Papier bringen. Vera Michalski ist viel unterwegs. Neben der Maison de l'Écriture, mehreren Verlagen und Buchhandlungen in Paris und in Polen reist sie um die Welt, besucht Autoren und Buchmessen. Ihre ganze Liebe gilt der Literatur, dem geschriebenen Wort. Kommt Vera Michalski selbst aber überhaupt zum Lesen?
Ich versuch's. Wenn man in der Eisenbahn sitzt oder in der Wartehalle Hafen oder hier in der Ruhe, ja sicher.
Vera Michalski setzt sich unermüdlich für die Literatur ein, mit Leib und Seele, Haut und Haar und mit ihrem eigenen privaten Geld. An ihrem Wohnort im Waadtländer Hinterland in Montrichet, wo 800 Leute leben, hat sie ein Literaturhaus geschaffen, das einzigartig ist. Die Zahl 120 Millionen Franken kursiert bezüglich Baukosten der Maison de l'Écriture.
Ich wurde schon oft gefragt, wie viel das Projekt gekostet hat, aber ich sage immer, über Zahlen spreche ich nicht. Und eigentlich hat mir die Frau vom Bürgermeister von Montrichet hat mir auch eine Geschichte erzählt. Sie sagt mir, alle fragen die Gemeinde, wie viel hat das gekostet? Und die Gemeinde sagt immer, das ist ein Geschenk. Und wenn man ein Geschenk bekommt, redet man nicht über den Preis.
Vera Michalski, die ihre Maison de l'Écriture kürzlich eingeweiht hat. Das Zentrum ist derzeit dreimal pro Woche für eine Ausstellung geöffnet. Im Herbst dieses Jahres öffnet dann die Bibliothek ihre Tore für Schriftsteller, Forscherinnen und an bestimmten Tagen auch für das allgemeine Publikum. Es klingt wie ein Paradies für Buchliebhaber. Im Waadtländer Dörfchen Montrichet wird auf Initiative einer Mäzenin hin eine Bibliothek mit insgesamt 80.000 Büchern in zahlreichen Sprachen aufgebaut. Wie geht man ein solches Großprojekt an? Wie baut man heute eine Bibliothek auf? Eine Wissenschaft für sich, mit der sich Rudolf Mumenthaler auskennt. Er ist der einzige Professor für Bibliothekswissenschaft in der Schweiz und lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. Jennifer Kakschuri hat ihn befragt.
Rudolf Mumenthaler, ist es heute nicht anachronistisch, eine Bibliothek aufzubauen?
Ja, wenn man davon ausginge, dass eine Bibliothek primär ein Ort ist, wo man Bücher abholt und vielleicht noch liest, dann vielleicht schon. Aber ich denke, eine Bibliothek macht eben noch mehr aus und auch ein Neubau, ein Aufbau heute macht durchaus Sinn.
Und wie baut man heutzutage eine Bibliothek auf?
Ja, ich denke, der wichtigste Schritt, der wichtigste Punkt ist hier natürlich der Bau an und für sich, also die Architektur. Bibliotheken haben heute neue Funktionen zusätzliche und dem muss man beim Bau gerecht werden, eine kluge Einteilung wählen, damit dann auch diese Aufgaben, eben man möchte zum Beispiel die Leute zum Verweilen einladen, man möchte ihnen Raum geben, wo sie lernen, wo sie studieren können, je nachdem, also muss man eben den Bau entsprechend planen, das ist ganz wichtig.
Und der Bau ist ja zunächst leer und diese Regale zu füllen ist wahrscheinlich eine große Herausforderung, vor allem angesichts der Flut, die es heute gibt an Neuerscheinungen. Wie bewältigt man diese Aufgabe der Auswahl?
Ja, die Auswahl, ich denke, da verbindet man heute noch traditionell ein bisschen das Bild, da sitzt dann der Bibliothekar, das ist mehrheitlich allerdings eine Bibliothekarin, denn Bibliothekarin ist ein ziemlich als Frauenberuf geworden. Also da sitzt dann die Bibliothekarin, studiert Kataloge, kreuzt an, was sie interessiert. Wenn die Bücher kommen, liest sie sie am besten noch und katalogisiert dann. Das Bild ist ein bisschen überholt. Heute hat man sehr viele Hilfsmittel, auch elektronischer Art, also dass man Vorauswahlen definieren kann. Ich würde jetzt in so einem Fall zunächst ein Sammlungsprofil definieren, das klar auf den Inhalt, auf das Zielpublikum zugeschnitten ist. Und das kann man zum Beispiel einem Buchhändler, einer Buchhandlung übergeben, die dann schon eine entsprechende Vorauswahl liefert. Und dann habe ich dann schon etwas die Auswahl eingeschränkt.
Und was ist denn heute anders als früher, wenn man eine Bibliothek aufbaut? Also wenn ich vergleiche heute, wo es das Internet und E-Readers gibt und früher, wo es das nicht gab.
Das eine ist so quasi diese Raumgeschichte. Also man hat ja das Stichwort Bibliothek als dritter Ort. Also ein Ort, wo man sich zu Hause fühlen soll, wo man Leute trifft, wo man seine Freizeit verbringt. Also das ist ein klarer Trend beim Bibliotheksbau. Und das andere sind natürlich die unzähligen elektronischen Formate, Formen, die heute auch zum Angebot gehören. Und da braucht es entsprechendes Wissen der Bibliothekarinnen, also die dann auch heute mehr auch Beratungen durchführen oder sogar Schulungen machen, wie man sich da in dieser Informationsflut zurechtfindet. Also da hat sich sehr vieles verändert und entsprechend dann auch das Berufsbild. Ich denke auch Spezialisierung, also es gibt wenige Leute, die dann alles machen, sondern jemand ist zum Beispiel für den Kundenkontakt, für die Beratung zuständig, jemand anderer für die Katalogisierung, sage ich jetzt mal.
Sie haben gerade das Stichwort Berufsbild genannt. Die Bibliothekswissenschaft ist in der Schweiz eine relativ junge Wissenschaft im Gegensatz zu Deutschland. Warum ist das so?
Ja, was soll ich sagen? Ich denke, das hat zum einen sicher auch mit dem Stellenwert von Bibliotheken zu tun. Wie schätze ich ein, traditionell ist die in Deutschland höher, in Skandinavien noch höher. Und das andere ist sicher auch so ein bisschen der Zweifel, ob es dann wirklich eine Wissenschaft ist, also die in der schweizerischen akademischen Landschaft wird das eben zum Beispiel an einer Fachhochschule hier in Chur unterrichtet. Das ist also eine angewandte Wissenschaft, die nicht so einen hohen Stellenwert hat, denke ich, im akademischen Umfeld. Und hier bei uns in Chur ist die in den Bereich Informationswissenschaft eingebettet, was also insgesamt um die Vermittlung, Ordnung, Archivierung von Informationen geht. Und da ist sie, denke ich, auch gut aufgehoben und noch relativ jung.
Rudolf Mumenthaler von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur über Bibliothekswissenschaft. 1963, es war ein Sieg der schwarzen Bevölkerung im US-amerikanischen Bundesstaat Alabama. Nach den großen Rassenunruhen in der Industriestadt Birmingham wurden die schlimmsten Rassenbestimmungen ausgesetzt. Eine historische Reportage von Heiner Gautschi gibt Einblick in die Ereignisse vor 50 Jahren. Und allein schon das Vokabular macht klar, wie sehr sich der Blick auf die Welt in einem halben Jahrhundert verändern kann.
Die Zusammenstöße dauerten mehrere Tage. Insgesamt 3200 Neger, darunter nahezu 1000 Jugendliche und Kinder, wurden verhaftet. 16.000 Negerkinder blieben den Schulen fern. Dann, an einem Mittwoch, erklärten die Negerführer einen 24-stündigen Waffenstillstand. Das erste Anzeichen, dass offenbar Verhandlungen im Gange waren. Die Stadtverwaltung unter Bürgermeister Haynes und Polizeikommissär Bull Connor hatte sich zwar von Anfang an geweigert, den Negern auch nur um Fingerbreite entgegenzukommen. Und sie war nach wie vor entschlossen, in der Gewaltanwendung bis zum Äußersten zu gehen. Aber eine Gruppe von führenden Birminghamer Geschäftsleuten und Industriellen hatte sich unabhängig von der Stadtverwaltung ins Mittel gelegt und geheim mit den Negerführern verhandelt. Am 10. Mai, einem Freitag, kam es zu einem Abkommen. Die Geschäftsleute akzeptierten nicht alle, aber die hauptsächlichsten Forderungen der Neger. Die Neger umgekehrt stellten den Boykott der Warenhäuser und Zentrumsläden ein. Die weißen Konferenzteilnehmer wagten es allerdings nicht, öffentlich zu dem Abkommen zu stehen. Sie hüllten sich in Anonymität. Nur ihr Obmann, Sidney Smyer, ein 66-jähriger Geschäftsmann, stellte sich der Presse. Das Abkommen sah vor,
that 90 days after the Supreme Court decisions on the Birmingham City government.
Das Abkommen enthielt vier Hauptpunkte. Aufhebung der Rassentrennung für Lunchräume, Toiletten usw. so in Warenhäusern, innerhalb von 90 Tagen. Die Neger hatten sofortige Aufhebung verlangt. Nichtdiskriminierung beim Anstellen von Personal und Einstellung von mindestens einer schwarzen Person pro Geschäft oder Laden innerhalb von 60 Tagen. Freilassung aller Verhafteten gegen Kaution. Die Neger hatten bedingungslose Freilassung verlangt. Einsetzung schließlich einer permanenten gemischten Kommission zur laufenden Behandlung der Rassenprobleme. Der Abschluss des Abkommens verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ein Neger.
The news is that it's all over. It's really true.
Es ist alles vorbei, ich bin glücklich. Ich will kein Blut vergießen. Ein anderer Neger, skeptischer.
I'm happy with it, to the extent that it was successful, but I don't think it's really significant. I don't think what they...
Ja, ich bin zufrieden, einigermaßen. Aber an und für sich bedeuten die Konzessionen nicht viel. Einzig grundsätzlich haben sie eine gewisse Bedeutung. Eine ältere Negerfrau. Ich würde sagen, das ist ein froher Tag.
Wie Martin Luther King einen Sieg errang und ihn beinahe wieder verlor. Das war ein Ausschnitt aus einer historischen Reportage von Heiner Gautschi aus dem Schicksalsjahr 1963.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Es ist ein mutiges Unterfangen, What a Wonderful World von Lou Armstrong covern zu wollen. Eine, die es gewagt hat, ist die verstorbene Sängerin Eva Cassidy und mit Erfolg findet Dasha Lüscher. Ihren Beitrag spricht Valerie Wacker.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Die imposante und unverkennbare Stimme von Louis Armstrong. Er singt von den Schönheiten des Lebens und das Wahnsinnsorgan des Jazz-Trompeters macht es Nachahmern schwer. Sehr schwer. Neben dem Original verblassen Coverversionen rasch. Das gilt aber nicht für Eva Cassidy. Die Sängerin aus Washington D.C. wählte eine ganz eigene Gesangslinie. Mit glasklarer, zarter Stimme singt sie, ohne das Stück zu entfremden. Cassidy verlieh dem lebensbejahenden Song auch eine Portion Melancholie. Die schwingt in all ihren Interpretationen mit. Cassidy sang nämlich ausschließlich Coversongs. Berühmt wurde sie nicht damit, bis zu ihrem Tod vor 17 Jahren nicht. Nach ihrem Tod veröffentlichte ein kleines Plattenlabel 10 ihrer gefühlvollen Coversongs auf dem Album Songbird. Das Album verkaufte sich zuerst mäßig, bis 2001 BBC Radio Somewhere Over the Rainbow spielte. Danach stürmte die Platte die Hitparade. Inzwischen sind 3 weitere Alben mit Archivaufnahmen der Sängerin erschienen. Eva Cassidy starb mit 33 Jahren an Hautkrebs. An ihrem letzten Konzert, kurz vor ihrem Tod, sang sie ein letztes Mal von den Schönheiten des Lebens und verabschiedete sich von ihrem Publikum mit «What a wonderful world».
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. I see trees that are green.
Say.
but they're really saying I love you. I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you.
Eva Cassidy mit Lou Armstrongs What a Wonderful World in unserer Sommerserie Covermania. Und jetzt stöbern wir im Kleiderschrank.
Das Museum der unnützen Dinge.
Was gibt es Unnützeres als ein Schuh, der nicht passt? Doch was tun, wenn das Objekt der Begierde einfach zu schön ist, um es schnöde zu entsorgen? Vielleicht am Fuß rumschnippeln, wie die bösen Stiefschwestern bei Aschenputtel. Ein modernes Märchen von Monika Scherer.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Heiße Wallungen, Atem stockt, Herz pocht, Punkt, fertig. Dich muss ich haben, 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 schreit jede Faser meines Körpers. Schamlos schön, formvollendet, ein Einzelstück, du. Und sauteuer. Zumindest zu viel für ein mittelmäßiges Portemonnaie. Aber ach, was soll's. Du wirst dich prima einreihen, ich weiß, dort oben links zwischen deinen Artgenossen. Doch noch trennt uns ein Glas und das Schild an der Tür sagt, zu, zu bis morgens um 11. Das darf nicht wahr sein. Eine Nacht ohne dich, eine lange Nacht, eine heiße Nacht, wenig Schlaf mit viel Vorfreude auf unser Wiedersehen und große Hoffnung, dass wir zueinander passen, denn nur das zählt. Denn was wärst du schon für mich, wenn du nicht passen würdest? Ein Nichts, ein bodenloses, unnützes Ding, du, amore mio. 11 Uhr, nächster Tag. Ankunft vor der Tür. 2 Schritte, 3 und ich bin bei dir. Nehme dich in die Hand, zärtlich, drehe und wende dich, lege meine Nase an dein weiches Fell, das mal war, streichle dein Leder, befühle deinen Schaft. Du gehörst mir, zumindest fast. Wie Aschenputtel ziehe ich meine verlatschten Latschen aus, setze den Fuß auf samtene Kissen und schließe die Augen. Muss eine Zehe weg? Die Ferse weg? Die Welt steht still. Mist! Eine Nummer zu klein, du, eine Nummer zu groß, ich. Was machen wir? Dich stehen lassen, dich fremdgehen lassen, dich vergessen? Nie und nimmer. Eingepackt in eine Tüte bringe ich dich nach Hause. Verstauben wirst du, dafür unversehrt, lebenslänglich unversehrt. Denn tragen kann ich dich nicht. Wäre ich Cinderella, du hättest gepasst. Jetzt spielst du bloß die Hauptrolle in meinem Museum der ungetragenen Schuhe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.